Herzlich willkommen bei Klaus gesprochen. Am Mikrofon Klaus Neubauer. Ich freue mich, dass ihr meinen Podcast eingeschaltet habt. Heute mit einer Kurzgeschichte von Ina May. Ina May schreibt Kriminalromane, historische Krimis, zweisprachige Jugendbücher und Kurzgeschichten. Mehr über sie und ihre Werke findet ihr auf der Webseite www.inamay.de, May mit AY. Gefunden habe ich Ina May über eine Anfrage an die Mörderischen Schwestern. Das ist das Netzwerk zur Förderung der von Frauen geschriebenen deutschsprachigen Kriminalliteratur. Vielen Dank. Vielen Dank für die Geschichte und jetzt gute Unterhaltung. Im Sommer des Mordes von Ina May. Ein Familienwochenende neigte sich dem Ende zu. Keine Minute zu früh, hätte ich gesagt, wäre ich nicht dem Tod begegnet. Ich fand sie zur Kaffeezeit, am frühen Vormittag um 9 Uhr, da war sie aber schon lange kalt. Sie ist Lisbeth von Bergen und meine Großmutter. Unsere Schachpartie stand noch auf dem kleinen Trommeltisch und auf ihrem Nachtkästchen ein Glas mit einem trüben Rest Flüssigkeit und kristallenen Ablagerungen am Rand. Falls ihr Mörder geglaubt hatte, sie wäre eine Frau, die sich ein Schlafmittel zubereitet, um durchs Reich der Träume zu wandern, dann täuschte sich diese Person gewaltig. Karl Oskar bemerkte ich erst, als er mit einem Flügelschlag auf sich aufmerksam machte und seine unergründlichen dunklen Augen auf mich richtete. Ausnahmsweise hielt er den Schnabel, was an sich schon bemerkenswert war, denn die Rabenkrähe kannte ansonsten keine Zurückhaltung. Er hockte in einer Ecke auf der Stuhllehne, und gerade verschwand sein Kopf wieder unter dem ausladenden Flügel. Vielleicht sah so seine Art zu trauern aus. Die Balkontür stand offen. Die Zimmertür hatte ich aufgemacht und vor mir nur die Person, die hereingekommen war, um zu morden. Ich gedenke, dieses Wer herauszufinden. Lisbeth war eine prima Oma. Kaum jemand in ihrem Alter dürfte mich im Schach so oft matt gesetzt haben, wie sie es getan hatte. Vergeltung, musste ich denken. Auf in den Kampf. Dafür steht schon mein Name. Ich heiße Claudius und bin 13 Jahre alt. Claudius war einer der größten Feldherren der Antike, der dem Römischen Reich mehrere schwere Niederlagen zufügte. Mein Rom war die alte Künstlervilla Magnificus und meine Gegenspieler all jene, die sich schön gefärbt Familie nannten. Gestern Abend konnte ich mich mit einer Rochade retten, oder besser, meinen König. Lisbeth und ich hatten die Partie nicht zu Ende gespielt, aber diese Partie des Todes musste unbedingt ein Ende haben. Karl Oskar ignorierte mich weitgehend, als ich mich im Raum umsah und mich ein bisschen neugierig zeigte. Das schwarze Vierpfostenbett mit den kannelierten Säulen hatte ich schon immer gemocht. Es sah edel aus und es passte zu ihr. Lisbeth war eingeschlafen, ihr blondes Haar mit den Silbersträhnen auf dem großen Kissen ausgebreitet. Irgendwie friedlich. Doch ihr Gesichtsausdruck zeigte etwas wie Überraschung. Nicht ganz so friedlich. »Ich finde es heraus«, versprach ich. »Und wollte ich es halten, sollte ich mich wirklich mit meinen Nachforschungen ein wenig beeilen. Im Sommer, einem richtig heißen, zerflossen nicht nur lebende Organismen. Und genau so einen Sommer hatten wir gerade.« Im Kopf ging ich die Leute durch, die für 3 Tage an den Starnberger See gekommen waren, um, ja, wozu eigentlich? Mir erzählte man so etwas nicht, aber Lisbeth, für sie war ich nicht das Kind, obwohl sie ihre Geschichten zu gern in ein Rätsel packte. Gestern hatte es eigenartig endgültig geklungen, als sie ihre Dame zog und meinen Springer damit schlug. »Vor 7 Jahren, Claudius. Der Springer, der sich so gern eingeschläfert hat. Danach durfte er für immer schlafen.« Ich hatte überlegt und war zu dem Schluss gekommen, dass der Tod meines Großvaters auf genau diesen 7-Jahre-Zeitpunkt fiel. Immer noch neugierig zog ich jetzt Schubladen auf und untersuchte Kommoden und Schränke. Was glaubte ich zu finden? Ein Tagebuch wäre ganz hübsch, aber Lisbeth hatte keins geführt. Sie war der Meinung, schreibe nichts auf, das dich den Kopf kosten kann. Und auf den Springer folgte einer meiner Bauern. »War das dein Sündenbock? Jedes Spiel benötigt einen, und manchmal hat man Glück, und es ist genau derjenige, den man mit Freuden opfert.« Ich hatte meinen Bauer nicht gern geopfert, doch ich kapierte, was sie mir sagen wollte, und verstand es doch nicht. Ein Mordgeständnis. Man schob es jemanden unter, den man nicht mochte? »Dein Großvater war ein gemeiner Mensch«, hatte sie erzählt, und versiegelte nach seinem Tod die gemeinsamen Räumlichkeiten am Ende des Ganges. Aber Großvaters Totenschein lautete ganz unspektakulär auf Herzversagen. Niemand wurde geopfert. Vielleicht aber hatte Lisbeth genau das damit gemeint. Schuldig, der Schuldige, das richtige Opfer. Hier fand sich jedenfalls nichts, was mir Aufschluss darüber geben konnte, wer meine Großmutter dem Tod überantwortet hatte. Ein wenig Mut im Gepäck schlich ich mich jetzt unbemerkt den Gang entlang, vorbei an Gemälden und skurrilen Fotomontagen. »Sie stimmen mich heiter«, hatte Lisbeth einmal gesagt. Also mich konnten sie nicht sonderlich heiter stimmen, aber auf einem der Gemälde erkannte ich eine Signatur, die auf Karl Oskar Arends lautete, was mir nie zuvor aufgefallen war. Die Rabenkrähe war nach einem Maler benannt worden. Und als wäre Karl Oskar im schwarzen Federkleid auf den Spuren seiner Vergangenheit, segelte er von seiner Stuhllehne auf meine Schulter und zupfte an meinem Ohrläppchen. »Okay, mein Plan sieht folgendermaßen aus«, verkündete ich. »Wir knacken Omas Siegel und stöbern ein bisschen im verbotenen Zimmer.« Von unten drangen Stimmen zu uns herauf. Streitende Stimmen, welch ein Wunder! Ich stoppte kurz, um zu hören, warum sie einander wieder mal in die Waden bissen. Tante Bea meinte gerade, es wäre an der Zeit, schon mal einen Vorschuss auf das Erbe geltend zu machen, und Onkel Leo redete von Problemlösungen. Und das garantiert mit Siegel und Landeswappen. Er war Notar. Noch mehr gewichtige Tanten- und Onkelstimmen und dazwischen mein Vater und meine Mutter, etwas zurückhaltender, aber mit Sicherheit nicht weniger gierig. »Und was wird aus dem Tier? Karl Oskar!« »Wie dieser tablettenabhängige Künstler. Wirklich passend.« Das war meine Mutter, und ich hörte auf zuzuhören. Sie könnten es alle gewesen sein. Ich musste dringend herausfinden, wer von ihnen wusste, dass Lisbeth nie ein Schlafmittel eingenommen hatte. Die oder denjenigen würde ich dann erst einmal ausschließen. Eigentlich hätte eine Packung auf dem Nachtkästchen neben dem Glas liegen müssen, aber es gab keine solche Packung. Warum nicht? Hatte Lisbeths Mörder eine Handvoll Tabletten genommen und sie einfach so in ein Glas Wasser geschüttet? Ich drehte am Knauf zur Tür des verbotenen Zimmers. Natürlich war sie abgeschlossen, aber wenn ich es nicht probiert hätte, hätte ich mich schlapp geärgert, wenn sie dann doch ganz leicht zu öffnen gewesen wäre. Zum ersten Mal gab Karl Oskar etwas von sich. Er war ein intelligenter Zeitgenosse. Rabenkrähen konnten sich durchaus artikulieren, und das zumeist auch noch verständlich. Und gerade machte er mich krächzend darauf aufmerksam: »Verboten!« Hätte er noch mehr solcher Kommentare vom Stapel gelassen, ich hätte ihm den Schnabel zugehalten. »Hey, ich hab dir meinen Plan erklärt. Du musst ja nicht mit.« Sein Schnabel zuckte, als wäre er auf der Suche nach einer Entscheidung. Ich klaubte mein Dietrich-Set aus der großen Seitentasche meiner Cargohose. Es ging ganz schnell, weil Lisbeths Versiegelung nicht der Rede wert war. Die Tür bekam einen Schubs, flog nach innen und ich vollzog eine Drehung, die Karl Oskar beinahe in die nächste Ecke katapultiert hätte. Erbost ergriff er die Flucht und ließ sich auf dem monströsen Schreibtisch nieder. Dafür war das Türschloss wieder eingerastet. Claudius Versiegelung. Für den Moment zumindest, weil mich sicher niemand suchen würde und weil mich ganz sicher niemand hier finden würde. Die Familie versuchte seit Jahren zu ergründen, was in diesem Raum war. Das düstere Familiengeheimnis, gab Lisbeth stets zur Antwort. Aber was, wenn es kein Scherz war? Meine Oma pflegte keine dämlichen Scherze zu machen. Sie war ein hintergründiger Mensch. Nur, was war das düstere Familiengeheimnis? Mein toter Großvater war jedenfalls nicht hier drin. Ich wäre ihm auch höchst ungern noch einmal begegnet. Ich muss gestehen, er hat mir immer Angst gemacht. Genau so hatte ich mir einen Serienmörder vorgestellt. Bloß, wo begann seine Serie? Nein, eher nicht, dachte ich, bis ich wenig später das Gegenteil feststellen musste. Eine dicke Staubschicht verhüllte die Möbel. Was für ein Glück, dass ich keine Allergien hatte. Karl Oskar war derjenige, der Staub aufwirbelte. Von irgendwoher zog es. Nicht unangenehm, denn es war wirklich extrem stickig. Das große Fenster kam mir in seiner Machart komisch vor, aber ein Fenster interessierte mich im Augenblick am allerwenigsten. Dafür das Innere des Zimmers, das den Eindruck einer Rumpelkammer machte. Alles Ungeliebte war hier untergebracht worden. Und im Ungeliebten des Ungeliebten sollte ich finden, wonach ich gar nicht gesucht hatte. Einzig eine Schale mit Traubenzucker hatte der Staub verschont, und die runden Dinger sahen sogar noch genießbar aus. Karl Oskar versuchte, etwas in Sicherheit zu bringen. Seine Augen glitzerten, jedenfalls hätte ich es so interpretiert. Zum ersten Mal kam mir Lisbeths Einwurf in den Sinn, als sie sagte: »Der Vogel gehörte deinem Großvater. Er lehrte ihn Bosheit und Hinterlist. Lass Karl Oskar nicht aus den Augen. Er könnte auf krumme Ideen kommen. Die beiden waren sich gleich, selbst äußerlich. Rabenkrähen haben ein stumpfes Gefieder, kein Glanz.« Ich schluckte, als mir ihre Worte wieder einfielen. Ein böser Vogel. Aber seine Augen glitzerten tatsächlich. Ich versuchte, Karl Oskar zu verscheuchen. Er hackte nach meiner Hand. »Weg mit dir!« Und ich schnappte mir das Erstbeste, das ich greifen konnte, den Federkiel aus einem alten Tintenfass. Die Feder war mein Degen und der Schwarze ergriff nach mehrmaligem Zustoßen die Flucht. Ich wandte mich um und ging um den Schreibtisch herum. Ich wollte die Rabenkrähe nicht in meinem ungeschützten Rücken wissen. Jetzt sah ich auch, was Karl Oskar hatte verbergen wollen. Ein geschnitztes Kästchen. Und in seinem Innern ein kleiner Schlüssel. Irgendwie kaum geheim, musste ich denken. Ein Schließfach würde der nicht aufsperren. Vielleicht aber etwas anderes. Und dieses andere war eine Ledermappe mit einem Wappen auf der Vorderseite, die gut sichtbar in der tiefen Schublade des Schreibtisches lag. Ich hatte so etwas noch nie gesehen, aber der Schlüssel passte in das winzige Karabinerschloss. Karl Oskar beobachtete jede meiner Handbewegungen. Er knurrte etwas, das wie »dummer Bengel« klang. Die Mappe beherbergte säuberlich getippte frankierte Briefumschläge, und weil ich ohnehin schon das erste Verbot missachtet hatte, riss ich nun einen der Umschläge auf. Es war kein Brief, es waren aufgeklebte Zeitungsbuchstaben. Ein widerlicher Erpresserbrief, der den Empfänger aufforderte, eine große Summe zu bezahlen, sonst... Das sonst war als Drohung formuliert. Es gab einige dieser Briefe, und jeweils nur die Anschuldigung und der Adressat unterschied sich. Mal war es ein Bankdirektor, dann eine Schauspielerin, ein Fernsehmoderator, sogar ein Kardinal. Mein Großvater war ein gemeiner Erpresser gewesen. Ich wollte meine Ausbeute eben wieder zurück in die Mappe stecken, da sah ich es. Eine Aluminiumplombe. Mein Kopf ruckte ungläubig zu Karl Oskar. Lachte die grausige Rabenkrähe etwa? »Du warst der Überbringer der Botschaften!« Ich richtete einen anklagenden Zeigefinger auf ihn. »Ja, ich war mir sicher. Mein Großvater hatte seinen Assistenten geschickt.« Es war ganz einfach. Karl Oskar verteilt keine Briefe. Er trug in einer Plombe am Fußgelenk nur die Botschaft, dass es sie gab und dass in Kürze eine Forderung eintreffen würde. Lisbeth musste so etwas geahnt haben. Aber das Geld hatte sie mit Bestimmtheit niemals angerührt, was mir sagte, es musste hier noch irgendwo sein. Das düstere Familiengeheimnis. Und ich stieß ein trauriges Lachen aus. »Was konnte man als Geldversteck nehmen?«, fragte ich mich. Aber überall, wo ich dachte, vielleicht fündig zu werden, fand sich nichts. Als letztes schaute ich schließlich unter dem Bett nach und handelte mir eine satte Staubladung ein. Koffer, zwei, ziemlich groß, und leer waren sie auch nicht. Aber wie viel konnten ein paar Scheine schon wiegen?« Ich zog beide Koffer unter dem Bett hervor, so dass ich sie öffnen und aufklappen konnte. Die Schnappverschlüsse waren alt und begannen an den Rändern Rost anzusetzen. Als ich den Deckel des ersten Koffers nach hinten klappte, hätte ich um ein Haar vergessen zu atmen. Er war vollgestopft mit Geld, Papieren, Silber und Goldbarren. Ich hustete. Karl Oskar hatte ich für einige Augenblicke völlig vergessen, bis der böse schwarze Vogel neben mir landete. »Schön«, krächzte er zufrieden. »Nein, nicht schön«, rief ich und schlug den Koffer wieder zu. Mir war schlecht. Ich schob alles wieder unters Bett. Ich würde darüber nachdenken müssen, wie sich die Erpresserbeute am besten entsorgen ließ. Vielleicht im Starnberger See. Meine Oma hatte sie unberührt gelassen, und ich wollte dafür sorgen, dass es so blieb. Das Boot wäre kein Problem, weil jedes Seegrundstück mindestens eines hatte, und Steine, die groß genug waren, um die Koffer zusätzlich zu beschweren, würden sich auch irgendwo finden. Eine nächtliche Ruderpartie stand mir bevor. Im Vorbeigehen nahm ich mir einen Traubenzucker aus der Schale. Es war mehr ein Reflex. Und gleich darauf spuckte ich ihn wieder aus. »Igitt, ist das bitter!« Es war kein Traubenzucker. Ich nahm ein zweites von den runden Dingern heraus. Veronal stand am Rand, winzig klein. »Der Springer, der sich so gern eingeschläfert hat«, hatte Lisbeth gesagt. »Veronal, ein Schlafmittel, für jeden greifbar, wie Lutschbonbons, hier im verbotenen Zimmer. Nur war hier drin niemand gewesen. Ich hätte die Abdrücke im Staub sehen müssen. Und ich war seit einer Ewigkeit der erste Mensch in diesem Raum.« Der erste Mensch. Meine Augen suchten den Boden und die Fläche rund um die Schale ab und, tatsächlich, da waren sie. Abdrücke. Derjenige würde aber weder Schuh- noch Fingerabdrücke hinterlassen, weil er so etwas nicht hatte. Er flog, und an seinen Füßen befanden sich Krallen. Und wo mir gleich beim ersten Durchstreifen des Raumes das Fenster aufgefallen war, wusste ich jetzt auch, was ich daran ungewöhnlich fand. Ich hatte den Rabenvogel als Mittäter enttarnt. Er musste zurückkommen, sobald er seine Nachricht überbracht hatte. Wohin kehrte er also zurück? In dieses Zimmer, durch ein Fenster, das ganz ähnlich konstruiert war wie eine Klappe für Katzen. Man konnte es nach innen kippen. Und der schlaue Vogel wusste genau, was er zu tun hatte. War er auch intelligent genug zu hassen und listig genug zu töten? »Ich glaube, ja«, sagte ich laut und tat es wirklich. Mit seinen Krallenfußgelenken wäre es nicht schwer, die Tabletten zu greifen, festzuhalten und mit ihnen durch das Fenster zu verschwinden. Anschließend bräuchte er nur durch Lisbeths Balkontür einzudringen, und dann musste er nicht viel mehr tun, als die Beute in das Glas fallen zu lassen. Und genau das war der Grund, weshalb die übrigen Tabletten, die ich für Traubenzucker gehalten hatte, so frisch aussahen, weil Karl Oskar die obersten weggenommen hatte. Karl Oskar Kirchner. Der Name war wirklich kein Zufall. Der Künstler war tablettenabhängig gewesen und mein Großvater genauso. Er hatte der Rabenkrähe den Namen verpasst. Ich hatte also meinen Mörder gefunden. Vielleicht würde ich den bösen Vogel zusammen mit dem düsteren Familiengeheimnis im See verschwinden lassen. Vermissen würde ihn ganz sicher niemand. Sie hörten »Im Sommer des Mordes« von Ina May, gelesen von Klaus Neubauer. Musik: Der Schwan aus »Karneval der Tiere« von Camille Saint-Saëns, am Cello Mathilda Colliard, am Klavier Stefano Ligurati. Klaus Podcast Intro, gespielt und komponiert von Lawrence Owen. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören und hoffe, ihr hört mal wieder rein. Macht's gut. Ciao. Eine Produktion des Podcasts klausgesprochen.de.